ARD.
Ich teile die Einschätzung, dass dies eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa ist. Das ist eine neue Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen. Und ich teile seine Einschätzung, dass die Behauptung der russischen Regierung, dies sei sozusagen ein Zufall oder ein Versehen gewesen, nicht glaubhaft ist.
Sagt Bundeskanzler Merz nach seinem Telefonat mit dem polnischen Regierungschef Tusk.
Aber wie sollten die NATO-Staaten darauf reagieren, auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum?
Dazu gleich ein Interview mit dem CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der eine harte Reaktion des Westens fordert.
Außerdem, wie gut ist Deutschland auf eine russische Drohnenattacke vorbereitet?
Bundesweiter Warntag. Behörden testen Warnsysteme in Deutschland. Wie ist es gelaufen?
Konflikt zwischen Katar und Israel. Regierungschef Netanyahu spricht neue Drohung aus.
Und Skandal um Festival in Belgien. Veranstalter laden israelischen Dirigenten aus. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 11. September um 16 Uhr. Bei mir im Studio ist Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Daniel.
Hallo Tarek.
Tja, zumindest darin sind sich die Regierungen der NATO-Staaten einig, das Eindringen von russischen Drohnen in den polnischen Luftraum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das war eine ernste Angelegenheit.
Ja, die deutlichsten Worte neben unserem Bundeskanzler hat eigentlich Donald Tusk gefunden, der polnische Regierungschef. Er spricht von einer dramatischen Nacht und einer direkten Bedrohung durch Russland. Und folgerichtig wird sich jetzt ja auch auf Antrag Polens der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen.
Und wie fallen die Reaktionen der übrigen NATO-Staaten aus?
Eher zurückhaltend, so will ich das mal einschätzen. Da ist zwar immer wieder von einer offenen Provokation die Rede, von einem Austesten der NATO, aber auffallend ist, dass niemand von einer militärischen Aggression Russlands spricht, zumindest offiziell. Dahinter könnte natürlich die Befürchtung stecken, dass eine härtere Wortwahl den Konflikt mit Russland noch verschärfen könnte, denn dann würde sich die NATO selbst unter Handlungsdruck setzen.
Aber ich vermute jetzt mal, da gibt's auch andere Stimmen, also Stimmen, die nach dem Drohnenzwischenfall eine härtere Gangart gegen Russland fordern.
Die gibt es natürlich auch in Deutschland, aber bislang nicht von Seiten der Regierung. Zwar hat Bundeskanzler Merz, wir haben es ja gerade gehört, von einer Gefährdung des Friedens in Europa gesprochen, aber er lässt bislang offen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Ganz anders Roderich Kiesewetter, er ist ja CDU-Politiker und Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Und meine Kollegin Liane Kossmann hat heute früh auf NDR Info mit ihm gesprochen. Und Kiesewetter hat in diesem Interview nochmal ganz klar eine harte Reaktion des Westens gefordert und eine Ausweitung der Militärhilfe für die Ukraine.
Konsequent ist, deutlich eher solche Systeme zu erfassen, wenn sie anfliegen und mitzuhelfen, beispielsweise den westlichen Luftraum der Ukraine in die NATO-Luftverteidigung zu integrieren. Das ist gemäß UN-Charta möglich. Ein zweites wäre, dass eine Koalition der Willigen von Anrainern, das ist ein Vorschlag aus Estland, die Luftverteidigung über der Westukraine übernimmt, sodass die ukrainische Luftverteidigung selber sich auf den Osten und Norden und Südosten konzentrieren kann. Aber es gibt eben noch andere Dinge, dass man eben nicht nur militärisch reagiert. Beispielsweise die russische Schattenflotte, die ja weltweit Devisen besorgt, mit Gas und Öl, nicht mehr aus der Ostsee fahren zu lassen. Ein anderer Aspekt, der wichtig ist, der Ukraine weitreichende Waffen zu liefern, um die Bereitstellungsräume und auch die Herstellungsfabriken zu zerstören. Und dann gibt es natürlich immer noch den Punkt, russische eingefrorene Vermögen an die Ukraine zu geben.
Ja, jetzt haben Sie ganz viele Punkte genannt. Vielleicht gehen wir das nochmal so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Also wenn es jetzt keine harte Reaktion erfolgt, können wir dann davon ausgehen, dass diese russischen Drohnen immer weiter hinein auf polnisches Territorium fliegen werden, wenn Sie davon sprechen, Russland würde uns testen?
Ja, es wird nicht nur über Drohnen erfolgen, sondern es sind ja auch Sabotageakte. Wir haben den Brand einer Mall in Vilnius gehabt. Wir hatten den Brand einer Fabrik in Tschechien. Also es sind ja auch in anderen Bereichen, wo getestet wird, die Resilienz. Dazu kommt die sogenannte kognitive Kriegsführung, das heißt Desinformation, Propaganda. Und wenn wir nicht reagieren, dann wird Russland immer weitergehen. Wir haben zum Beispiel über Deutschland, kam vor wenigen Wochen, bis in den August hinein weit über 500 Drohnenüberflüge gehabt, die russischen Schiffen, die in der Ostsee und der Nordsee zugerechnet werden. Also es ist eine ganze Bandbreite. Und da müssten wir auch mehr Diplomaten ausweisen, aber eben auch beispielsweise die russische Bevölkerung intensiver informieren über die Gräueltaten, die die russischen Soldaten in den besetzten Gebieten begehen. Also wir sollten breiter denken, nicht nur militärisch, sondern quasi diese politische Dimension auch begreifen und unsere Bevölkerung auch früher in Kenntnis setzen.
Und sehen Sie da nicht auch zumindest eine gewisse Gefahr, dass sich das aufschaukelt, dass das eine auf das andere folgt? Braucht es da nicht auch ein Maß an Besonnenheit jetzt, damit das Ganze nicht eskaliert?
Naja, Russland eskaliert, ja. Und das Maß an Besonnenheit ist ja, dass man nicht nur militärisch reagiert, dass man eben die eingefrorenen Vermögen an die Ukraine gibt, die hohen Finanzbedarf hat. Aber auch, dass man im internationalen Bereich, im Rahmen der Koalition der Willigen, wir Europäer uns klar machen, dass die Amerikaner uns ja nicht mehr unterstützen. Trump hat jetzt Monate verloren. Die Europäer warten, dass die Amerikaner reagieren, statt dass wir in Europa Entscheidungen treffen, beispielsweise sehr klar sagen, Russland hat kein Mitspracherecht, ob die Ukraine in NATO und EU geht, wenn sie es will. Oder dass wir Europäer alles tun, dass die ukrainische Unterstützung intensiviert wird, indem unsere Rüstungsindustrie von Manufaktur auf Massenfertigung umstellt. Dann wird es übrigens auch günstiger, auch für unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Roderich Kiesewetter hat es gerade schon erwähnt. Auch Deutschland wird von Russland mit Drohnen ausspioniert. Drohnen, die offenbar von russischen Schiffen in der Nord- und Ostsee losgeschickt werden. Da fragt man sich natürlich, wäre das, was gestern früh in Polen passiert ist, auch hier bei uns möglich? Und wäre die Bundeswehr darauf vorbereitet?
Ja, genau diese Frage hat mein Kollege Peter Mücke mit der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios besprochen, Anna Engelke. Und er hat sie erst einmal gefragt, ob es rechtlich überhaupt zulässig wäre, Drohnen, die in den deutschen Luftraum eindringen, abzuschießen.
Also bislang können die nicht einfach so abgeschossen werden und wir haben das ja gehört, dass es scheint ja vor allen Dingen auch zu sein über Bundeswehr, Liegenschaften, über Kasernen oder auch an Orten in Deutschland, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden, dass es da immer wieder zu Drohnenüberflügen kommt. Also bisher ist das nicht erlaubt, aber es war jetzt Ende August ein Gesetzentwurf im Kabinett hier in Berlin und diesem Gesetzentwurf zufolge sollen künftig verdächtige Drohnen abgeschossen werden dürfen. Aber dieser Abschuss ist nur unter strengen Auflagen zulässig. Zum Beispiel muss eine Gefahr für Leib und Leben von Menschen vorherrschen oder die Sicherheit einer kritischen Infrastruktur muss bedroht sein. Wir sind eben ein 80-Millionen-Leute-Land und da muss man immer gucken, dichte Bebauung, überall sind Menschen. Wenn du sowas abschießt, dann gibt es ja auch Teile, die runterfallen und dann auch wiederum für Schäden sorgen können. Deswegen ist die Bundeswehr bislang auch immer da so sehr zurückhaltend.
Wie groß ist das Problem überhaupt in Deutschland mit Drohnen? Betroffen dürften zumindest von diesen russischen Drohnen vor allen Dingen ja die Länder mit einer Grenze zu Russland sein.
Ja, genau so ist es. Also wenn man auf die NATO schaut und auf die Ostgrenze der NATO, zum Beispiel auf Polen oder auch die baltischen Staaten, da geht es vor allen Dingen darum, diese Länder besonders gegen Bedrohungen aus der Luft besser zu unterstützen. Und wenn wir auf Deutschland gucken, müssen wir auch wirklich sagen, wir ziehen da gerade blank. Hier in Deutschland fehlen uns derzeit die Fähigkeiten, Drohnen abzuwehren. Der zuständige Heeresinspekteur Alfons Meiß ist das. Der hat das auch als Schwäche bezeichnet, denn wir haben 2012, also vor 13 Jahren, hat die Bundeswehr die komplette Heeresflugabwehr abgeschafft. Damals war dieser Gedanke, wir sind vor allen Dingen bei Auslandseinsätzen dabei, in Afghanistan und in Mali. Wir brauchen das gar nicht mehr, wir sind ja von Freunden umzingelt. Jetzt haben wir festgestellt, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, das ist nicht mehr so. Und deswegen hat jetzt diese die Heeresflugabwehr, das waren Gepard-Panzer, die haben wir ja ausgemustert 2012. Diese Gepard-Panzer sind inzwischen in der Ukraine und Deutschland hat sich überlegt, wir bräuchten jetzt aber auch wieder was. Und jetzt haben sie sozusagen die Nachfolger bestellt, die heißen Sky Ranger, Flugabwehrpanzer vom Typ Sky Ranger, Rheinmetall stellt die her, aber die sind noch nicht da.
Deutschland nur bedingt abwehrbereit. So könnte man es also auf den Punkt bringen.
Zumindest bei der Abwehr von feindlichen Drohnen, oder? Wie es Anna Engel gesagt, wir ziehen da gerade blank.
Und da ist es doch eigentlich ganz passend, dass es heute in ganz Deutschland den sogenannten Warntag gegeben hat.
Ja, und der war kaum zu überhören. Ihr werdet es mitbekommen haben. Um Punkt 11 Uhr ging es los. Auf Millionen von Handys ging ein extrem lauter, ein extrem nerviger Alarmton los. Und in vielen Städten heulten die Sirenen.
Das war jetzt aber nur eine Art Probealarm, oder?
Ja, ein Test, um festzustellen, wie gut wir auf den Ernstfall, also auf eine Krise oder eine Katastrophe vorbereitet sind und wie gut die Warnsysteme funktionieren. Wie es gelaufen ist mit dem bundesweiten Warntag, das erzählt uns jetzt Sarah Beham aus Berlin.
Vibrierende Smartphones und heulende Sirenen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat um 11 Uhr die Warnsysteme ausgelöst. Im Bundestag hat der Warntag funktioniert. Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur unterbrach die Debatte.
Alarmtag, ich habe Ihre Uhr jetzt angehalten. Sie müssen, also ich würde Ihnen raten, jetzt kurz eine Pause zu machen und nach dem Alarm machen wir weiter.
Kein Problem.
Der Probealarm ist ein Stresstest. Einerseits soll er zeigen, ob die Warnsysteme funktionieren, wenn Katastrophen wie Hochwasser oder Großbrände drohen. Andererseits ist der Warntag eine Übung für die Menschen, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen. Das betont Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU.
Aus meiner Sicht heutige Feststellung, der Bundeswarntag ein Erfolg. Erstens, weil er zeigt, dass unsere Maßnahmen, dass sie funktionieren, dass die Warnsysteme funktionieren. Und zum anderen, weil sehr viele in der Bevölkerung mit einer sehr hohen Aufmerksamkeit auf diesem Warntag mit dabei sind, auch unsere Systeme immer besser und resilienter zu gestalten.
Die Bundesregierung will bis 2029 rund 10 Milliarden Euro bereitstellen, um Warnsysteme, Einsatzkräfte und Infrastruktur zu stärken. Jahrelang wurde der Katastrophenschutz in Deutschland vernachlässigt. Doch die verheerende Flut im Ahrtal im Jahr 2021 und der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben zu einem Umdenken geführt. Wie viele Menschen am heutigen Warntag tatsächlich erreicht wurden, muss ausgewertet werden. Vergangenes Jahr waren es rund 97%.
Dann kommen wir jetzt zum Nahen Osten und den Folgen des israelischen Angriffs auf die Hamas-Führungsspitze in Doha, der Hauptstadt Katars. Der Ton zwischen dem Golfstaat und Israel hat sich seitdem verschärft.
Richtig, auch durch Äußerungen des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, der in dem Streit jetzt nochmal verbal nachgelegt hat. In einer Videobotschaft hat er jetzt eine Drohung in Richtung Katar ausgesprochen.
Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder ihr weist sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun. In dem Video droht Netanyahu nicht nur, er versucht auch zu erklären, warum die israelische Luftwaffe am Dienstag ein Treffen der Hamas-Spitze bombardiert hat. Er vergleicht in seiner Rede den 7. Oktober 2023 in Israel mit dem 11. September 2001. Als Terroristen des islamistischen Terrornetzwerks Al-Qaida unter anderem Anschläge auf das World Trade Center in New York verübt haben. Netanyahu argumentiert, dass Israel dasselbe tun muss, was die USA damals getan haben: Terroristen jagen, wo immer sie sich befinden.
So we did exactly what America did when it went after the terrorist, the Al-Qaida terrorist.
Wir haben genau das getan, was Amerika damals gemacht hat, als es in Afghanistan die Al-Qaida-Terroristen jagte und als sie Osama bin Laden in Pakistan getötet haben. Jetzt verurteilen verschiedene Länder der Welt Israel. Die sollten sich schämen. Was haben sie denn getan, nachdem die USA Osama bin Laden ausgeschaltet haben? Sie haben applaudiert. Sie sollten deshalb jetzt auch Israel applaudieren.
They should applaud Israel.
Katar wird auf den Angriff reagieren. Nicht militärisch, sagen viele Experten, eher diplomatisch. Der Golfstaat könnte versuchen, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren, um den Druck auf Israel zu erhöhen, zusammen mit anderen arabischen Staaten. Katars Ministerpräsident Al-Thani hat sich dazu in einem CNN-Interview nicht in die Karten schauen lassen. ließ aber durchblicken, was er von Israels Premierminister Netanyahu und seiner Videobotschaft hält. Mit dem, was er gemacht hat, hat er jegliche Hoffnung für die Geiseln zerstört. Er belehrt außerdem die Welt über Recht und Gesetz. Dabei bricht er selbst jedes Gesetz. Jedes internationale Gesetz hat er gebrochen, mit seinen eigenmächtigen Aktionen in der gesamten Region. Wer weiß, was als nächstes von ihm kommt. Die Verhandlungen über ein Abkommen mit der Hamas liegen jetzt erst einmal auf Eis. Wie es weitergehen soll, will Katars Ministerpräsident mit US-Präsident Donald Trump besprechen. Die USA sind ein enger Verbündeter Katars und gleichzeitig auch Israels größter Unterstützer.
Sagt Jörg Poppendick, unser Korrespondent in Tel Aviv. Ja, Daniel, und dann kommen wir noch zu einem Thema, das die Gemüter erhitzt. Die Münchner Philharmoniker sind mit ihrem designierten Chefdirigenten Lahav Chani von einem Musikfestival in Belgien ausgeladen worden. Das Orchester sollte eigentlich am 18. September ein Konzert auf dem Flanders Festival in der Stadt Gent geben. Warum dürfen sie dort nicht spielen?
Nun, das Festival begründet seine Absage vor allem damit, dass Chani derzeit auch Musikdirektor des israelischen Philharmonieorchesters ist und die Veranstalter werfen ihm vor, sich nicht ausreichend von Netanyahu und dem israelischen Vorgehen im Gazakrieg distanziert zu haben.
Wie sind denn die Reaktionen auf die Ausladung?
Na, viele sind einfach nur schockiert. Der deutsche Kulturstaatsminister Weimar zum Beispiel, der spricht von einer Schande für Europa und heute auf NDR Info auch nochmal von blankem Antisemitismus.
Die politische Ansicht eines Musikers oder seine Herkunft, die darf doch nicht ernsthaft darüber Urteil bilden, ob jemand auftreten darf oder nicht. Das widerspricht doch völlig dem Geist dessen, was die europäische Kultur aufmacht. Dafür haben wir die Aufklärung. Wir sind die Kinder der Aufklärung. Und wenn wir anfangen und einander vorwerfen, weil du Jude bist oder weil du Israeli bist, und nur das ist hier das Argument, deswegen darfst du jetzt nicht spielen, deswegen machen wir die Türen zu. Also das erinnert mich an die dunkelsten Zeiten der europäischen Geschichte.
Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht die künstlerische Freiheit in Gefahr und er nennt den Vorgang ein fatales Signal. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der hat sich geäußert, er hält die Absage für einen unsäglichen und zutiefst antisemitischen Vorgang.
Ja, das klingt fast so, als ob in diesen Tagen Kultur immer auch politisch ist.
Zumindest den Eindruck kann man ja bekommen. Ironischerweise hat die Besetzung des Münchner Orchesters auch eine Vorgeschichte. Chani ist, wie gesagt, designierter Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Sein Amt dort soll er erst in einem Jahr antreten. Der 36-Jährige wird damit Nachfolger des Russen Valery Gergiev. Den hatte der Münchner Stadtrat rausgeworfen, weil er sich aus seiner Sicht nach Beginn des Ukraine-Kriegs nicht ausreichend von Kreml-Chef Putin distanziert hatte.
Es bleibt also kompliziert. Ja, und der Gaza-Krieg und die Politik Netanyahus, sie stellen auch die deutsche Politik vor große Probleme. Wie sollten wir auf die Völkerrechtsverletzungen im Gazastreifen reagieren, angesichts unserer historischen Verantwortung? Darüber wollen wir heute Abend in unserer Sendung Mitreden diskutieren. Ab 7:45 auf NDR Info. Und damit sind wir am Ende von Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Bis zum nächsten Mal.